Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Merz erklärte auf dem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, das sei im Rahmen des europäischen Rechts weiter möglich. Nur so könnten Sicherheit und Ordnung in Deutschland gewährleistet werden. Merz reagierte damit auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts von gestern. Es hatte die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Innenminister Dobrindt bezeichnete das als Einzelfallentscheidung und erklärte ebenfalls, man werde an den Zurückweisungen festhalten. Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt heute in Berlin vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Es sind vor allem zwei Arten der Cyberangriffe, die das Bundeskriminalamt beschäftigen. Zum einen Attacken, die Internetseiten deutscher Firmen und Behörden lahmlegen. Diese Attacken kommen häufig aus Russland. Und zum anderen Angriffe mit einer sogenannten Ransomware, also einer Schadsoftware, mit der Kriminelle Daten kopieren und verschlüsseln, um anschließend Lösegeld zu erpressen. 950 Unternehmen haben deswegen im vergangenen Jahr Anzeige erstattet. Das BKA bezeichnet die Bedrohungslage als anhaltend hoch, verweist aber auch auf Ermittlungserfolge. Allerdings steigt die Gefahr durch künstliche Intelligenz, weil dann zum Beispiel zeitgleich massenweise Attacken ausgeführt werden könnten.
Bundesfinanzminister Klingbeil hat gefordert, stärker gegen Finanzkriminalität und Schwarzarbeit vorzugehen. Der Rechtsstaat müsse in diesen Fällen hart durchgreifen, sagte Klingbeil in Hamburg bei der Vorstellung der Zolljahresbilanz 2024. Dietrich Lehmann.
Knapp 800 Millionen Euro an Schaden durch Schwarzarbeit hat der Zoll bundesweit im vergangenen Jahr aufgedeckt. Ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Aber die Dunkelziffer an illegaler Beschäftigung dürfte deutlich höher sein. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will nun härter dagegen vorgehen. In Zukunft sollen Sozialträger, Finanzämter und Sicherheitsbehörden Daten vollständig abgleichen können, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und Bund und Länder sollen noch enger zusammenarbeiten. Im Bereich der organisierten Kriminalität sollen Vermögen einfacher eingezogen werden können, so Klingbeil. Stichwort Beweislastumkehr.
Die Zahl derjenigen, die bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundesrats suchen, hat einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den die zuständige Bundesbeauftragte Attermann heute vorgelegt hat. Demnach sind der Antidiskriminierungsstelle mehr als 11.400 Fälle gemeldet worden. In fast der Hälfte der Fälle geht es laut dem Bericht um rassistische Diskriminierung. Es folgen Benachteiligungen aufgrund von Behinderung und aufgrund des Geschlechts. Besonders betroffen seien Frauen. Sie würden Diskriminierung hauptsächlich am Arbeitsplatz oder bei der Jobsuche erfahren. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist mit zwei Verfassungsklagen gegen den Bundestag gescheitert. Dabei ging es um die Ausgestaltung des Bundeswahlrechts. Das BSW kritisierte unter anderem, dass bei einem knappen Unterschreiten der 5%-Hürde rechtliche Möglichkeiten fehlten, Einspruch einzulegen. Außerdem beklagte das BSW die Regeln zur Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verwarf beide Klagen jetzt als unzulässig. Das BSW war bei der Bundestagswahl mit nur wenigen tausend Stimmen an der 5%-Hürde gescheitert. In Berlin wird am 20. September im kommenden Jahr ein neues Landesparlament gewählt. Diesen Termin hat der Senat heute festgelegt. Neben der Wahl zum Abgeordnetenhaus entscheiden die Berlinerinnen und Berliner an diesem Tag auch über die Zusammensetzung der Bezirksverordnetenversammlungen. In Berlin wurde zuletzt vor 2 Jahren gewählt. Die ursprüngliche Abgeordnetenhauswahl von 2021 musste wegen Unregelmäßigkeiten in den Wahllokalen wiederholt werden. Seit der Wiederholungswahl im Februar 2023 regiert die CDU mit ihrem regierenden Bürgermeister Kai Wegner gemeinsam mit der SPD. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viel Sonne, nur einige Quellwolken und es bleibt trocken. Die Temperaturen zur Stunde in Berlin-Buch 21 Grad und in Wannsee 23, in Küritz 18 Grad und in Ruhland 25. Morgen ist freundlich, später dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Örtlich sind auch Unwetter möglich, bei maximal 28 Grad. Die Zeit 14.05 Uhr.
Radio 3. Meine Musik mit Kai Lührs Kaiser.
Und ich sage schönen guten Tag.
Aus den Chants du Rhin von Georges Bizet, Nathanael Gouin am Klavier. Und damit hereinspaziert zur Sendung Meine Musik, dienstags wie immer mit Kai-Lius Kaiser. Heute ist der 150. Todestag von Georges Bizet. Aus diesem Grund wollte ich mich ein bisschen mit dem Komponisten beschäftigen, der stark unter Genialitätsverdacht steht, aber auch in unbestreitbarer Popularitätsgunst. Bizet hat nach einer Lebensspanne von nur 36 Jahren echte Dauerbrenner ans Licht gebracht. Ich rede hier nicht nur von Carmen, sondern auch von so unverwüstlichen Repertoire-Schlachtrössern wie der Arlésienne-Suite aus Musiken zu einem Schauspiel von Alphonse Daudet. Ich rede von dem notorischen Perlenfischer-Duett und ähnlichen Unverwüstlichkeiten. Von diesen Hits aus geurteilt müsste eigentlich alles pures Gold sein. Was dieser Mann in seinem kurzen Leben produzierte, das stimmt nur zum Teil. Und doch gibt es total unbekannte Werke dieses Mannes. Angefangen mit seiner Operette Le Docteur Miracle über die Walter Scott-Oper La Jolie Fille de Perth bis zu Ivan IV. Und der Alfred de Musset-Oper Jamile. Werke, alle reichlich literarisch angehaucht, für die man grundsätzlich weite Reisen unternehmen muss, wenn man sie einmal im Leben zu Gesicht bekommen will. Heute hier und da ein paar unerreichbare Sachen dieses Mannes und dann auch ein paar sehr skurrile. Thank you. Kunst der Dosierung und der Parfümierung, spezifisch französisches Understatement, hier mit den Lucien du Louvre unter Marc Minkowski, Minuetto aus der Alisienne Suite Nummer 1 von Georges Bizet. Das unvermeidlichste Stück dieses Komponisten, also Carmen, war bei der Uraufführung an der Opéra Comique bekanntlich ein Skandal, und zwar ein ausgewachsener, und zwar aus dem heute weit skandalöser wirkenden Grund, dass gut betuchte Leute in diesem Opernhaus ihre jungen Töchter vorzuzeigen pflegten, abendlich im Publikum sitzend. Sie hatten sie mitgebracht, um sie, man muss fast sagen, feilzubieten für zahlungsfähige Heiratsanwärter. Im Fall von Carmen sahen diese jungen Dinger nun auf der Bühne Zustände und eine Frau, die ihr Leben in die eigenen Hände nahm, und zwar aufs Risiko des eigenen Abgemurkstwerdens, unerhört. Heute stellen sich die Verhältnisse anders dar. Die Oper Carmen ist ein Renner und die Titelrolle einfach das höchste der Gefühle für jeden Opernmezzo. Viele singen die Rolle sogar, obwohl sie gar nicht zu ihnen passt, und verbrennen sich fürchterlich die Finger dabei. So geschah es zum Beispiel Magdalena Kozena oder Angelika Kirchschlager. Auch schon Rosa Poncel, das Vorbild der Callas, ruinierte sich durch Carmen ihre Karriere, was die Callas bekanntlich nicht davon abgehalten hat, die Rolle trotzdem zu singen. Carmen, die man sich gern als rauchende Männerverschlingerin vorstellt oder als wilde Frau, wie zum Beispiel Agnes Balzer die Rolle für sich definierte, wurden oft mit Sängerinnen besetzt, die man sich heute überhaupt nicht mehr als Carmen vorstellen kann. Die Sängerin Christa Ludwig zum Beispiel, damenhaft pausbäckig von Natur, wunderte sich selber darüber, dass die Carmen jahrelang ihre meistgesungene Rolle auf der Bühne war, obwohl sie dem Typus bei weitem nicht entsprach, wie sie selber meinte. Es gibt Carmen-Aufnahmen mit herben Muttertypen wie Elisabeth Höngen und Margarete Klose, die Namen sagen schon fast genug, und doch kann das auch klappen, zumal frühere Zeiten in diesem Punkt offenbar toleranter waren als wir und, ich betone das absichtlich, viel weniger sexistisch in ihrer Besetzungspolitik, als wir es heute sind, obwohl wir uns so viel auf das Gegenteil, also auf unsere angebliche Sensibilität in Rollenfragen zugute halten. Ein schönes Beispiel, Brigitte Fassbender würde heute sicherlich nicht mehr als Carmen besetzt. Das folgende Zigeunerlied, so heißt es in der deutschen Fassung wirklich, singt sie ausgezeichnet in einer Dresdner Produktion von 1972 unter Giuseppe Patané.
Anzuschauen. Der Tanz wird vom Gesang belebt, der der Tanz wird vom Gesang belebt. Er ist schüchtern, unentschlossen, weise, dann immer mehr im Wirbel kreise, das Blut sich brausen in den Adern.
Also, es geht doch. Zigeunerlied aus Carmen, zweiter Akt von Georges Bizet, dessen 150. Todestag heute ist. Brigitte Fassbender als deutsche Carmen, Renate Hoff, Frasquita und Ingeborg Springer. Mercedes, die Staatskapelle Dresden 1972 unter Giuseppe Patané. Eine überaus redliche Kuriosität. Sollte ich die beste Aufnahme der Carmen empfehlen, so würde ich diejenige von Thomas Beecham mit Victoria de los Angeles wählen, die ältere von Karajan mit Leontine Price und von Claudio Abbado mit Teresa Berganza. Bei dem Werk gibt es bekanntlich zwei Möglichkeiten, sie aufzuführen. Entweder als komische Oper, aus welche sie nämlich eigentlich komponiert wurde, mit Dialogen, so hat Abbado das gemacht, oder als Tragödie, so machte es Karajan. Eine Sängerin, die wie immer am meisten der widerstreitenden Aspekte unnachahmlich auf sich vereinen konnte, war und lohnt den Blick Maria Callas. « Juicy. Maria Callas 1961 als Carmen, hier mit der CGD aus Carmen von Georges Bizet, Orchestre National de la Radiodiffusion Française unter Georges Prêtre. Unser kleiner Carmen-Blick zum heutigen 150. Todestag von Georges Bizet dient unter anderem der Beobachtung, dass die Besetzungsquerschläger im Fall dieser Oper doch zu erstaunlich interessanten Ergebnissen führten. So fand etwa der Bariton Josef Metternich eine Weile sein gutes Auskommen in der Rolle des Stierkämpfers und Toreros Escamillo, eine Rolle, die ihm wahrlich nicht an der Wiege gesungen worden war. Im Folgenden hören wir ihn mit der unvergessenen Lisa Otto, mit Rosel Schafrian und Diana Oestrati 1953 mit den Berliner Symphonikern unter Wilhelm Schüchter. Schon wieder erstaunlich.
Mit euch, ihr Herr, sind wir ja nach verwandt. Und der Torero bei seinem Willen, ein Herr, wie sie zum Kampf fröhlich die Hand. Sah dir wohl schon am heiligen Feste den weiten Zirkus von Menschen voll. Ich sah hinauf, sitze die Gäste, lärmen und schreien ein Getöse, ist es wie toll. Mancher zittert und mancher schweiget, mancher blickt hinab mit wilder Wut. Siehst der Tag, wo sich der tapfere zeige, und erprobt den wahren Mut. Nur rasch voran, mit Mut voran, ja, auf in den Kampf, Torero. Stolz in der Brust, siegesbewusst, wenn auch Gefahren droht, sei wohl bedacht, dass ein Auge dich bewahrt und süße Liebe lacht, sei wohl bedacht, dass süße Liebe dir lacht.
Auf in den Kampf, Torero, stolz in der Brust, siegesbewusst,
wenn auch Gefahren droht, sei wohl bedacht,
ein langen Zetzen sich in den Zügen malt. Zerschrocken Stille, ringsum im Kreise, durch den Zwinger bricht heraus der Stier, wieder gewollt. Er schätzt vor, treibt in die Hänge, ein stolzes Rosses fällt, es begräbt den Picador. Bravo Toro, heilet die Menge, wütend rennt der Stier im Kreis umher, auf hohe Moor, die juchten Hörner, wild ersenket, es fließet rings das Blut, er brüllet fürchterlich, alles liegt an den Torten rüttelt, atme auf den Kampf an sich, mit Mut voran, mit Mut voran, ja. Kampf, Torero, stolz in der Brust, siegesbewusst, wenn auch Gefahren droht, sei wohl bedacht, dass ein Auge dich bewacht und süße Liebe lacht, sei wohl bedacht, dass süße Liebe dir lacht.
Auf in den Kampf, Torero, stolz in der Brust,
Sie liebt ihre Nacht.
Auf in den Kampf Torero als Carmen, Josef Metternich, eigentlich grandios als Escamillo 1953 mit den Berliner Symphonikern unter Wilhelm Schichter. Wir kommen nachher nochmal auf Bizet zurück und auf seinen heutigen 150. Todestag. Zuvor der Beweis, dass er auch anders konnte. Wobei die Fähigkeit, sich musikalisch ranzuschmeißen, ja doch eigentlich bewundernswert ist und als Fähigkeit, sogar als neuartige musikgeschichtlich bei diesem Komponisten zu werten ist. Nicht nur, ich gestehe, dass ich nach der Vorbereitung zu dieser Sendung etliche seiner Ohrwürmer lange Zeit nicht wieder losgeworden bin. Den folgenden Titel allerdings schon, Romance sans parole. Er ist harmloser, kommt mir vor wie eine genaue Mitte zwischen Chopin und Reynaldo Ahn mit einer kleinen Prise Erik Satie. Es spielt der türkisch-französische Pianist Setrak. Auf Radio 3 hören Sie die Sendung Meine Musik, dienstags wieder mit Kaius Kaiser, Romance sans parole von Georges Bizet. Cetrac war das, ein eigentlich armenisch-französischer Pianist im Jahr 1984. Also war ein sehr guter Pianist. Letzte Woche, die Jubiläen überstürzen sich, hatte ich hier eine ganze Sendung zum 100. Geburtstag von Dietrich Fischer-Dieskau gemacht. Und zwar ausschließlich mit Liederaufnahmen dieses bedeutenden Baritons. Ich glaube, ich war nicht der Einzige, der eigentlich bezirzt war von der Feststellung, was man da alles finden kann. Deswegen will ich ab heute noch dies und das nachtragen, vorzugsweise aus den von mir hier sozusagen glorifizierten 50er Jahren. Glorifiziert freilich nur hinsichtlich dessen, was Fischer-Dieskau in dieser Zeit vermochte, zum Beispiel hier.
Zart seh ich sie nahn, auf Himmels Gunst und Spur weist. Dass ihr alles untertan, dass ihr alles habt wie milde Kindheit. Ihrem Auge heilt Amor zu, dort heilt seine Blindheit. Und verweilt in süßer Ruh, und
Silvia von Franz Schubert, Text von Shakespeare. Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton, begleitet von Gerard Moore im Jahr 1957. Für das Konzert des Leon-Koro-Quartetts übermorgen im Boulez-Saal gibt es erstaunlicherweise noch ein paar Karten. Wer es noch nicht gemerkt hat, dieser Berliner Darling der Kammermusik ist tatsächlich super. Am Donnerstag spielen sie Werke von Haydn und von Alban Berg sowie das 9. Streichquartett von Jörg Wittmann. Für uns aber 4. Satz aus dem Streichquartett von Maurice Ravel. Thank you. Aus dem Streichquartett F-Dur von Maurice Ravel, das Leoncoro-Quartett am Donnerstag im Boulez-Saal zu hören. Noch einmal am Wochenende gibt es in Dortmund die sozusagen Reste des ersten kompletten Rings des Nibelungen von Wagner, den Peter Konvitschny inszeniert hat. Der inzwischen 80-jährige Regisseur, legendär und der vielleicht wichtigste Wagner-Regisseur der Gegenwart überhaupt, hatte ja nur ein einziges Mal, und zwar nur einen einzigen Teil des Rings inszeniert, und zwar vor genau 25 Jahren als Abschluss des damaligen Rings in Stuttgart, eine Götterdämmerung. Ein damals viel beachtetes Unternehmen, weil hier erstmals die vier Stücke der Tetralogie auf vier verschiedene Regisseure verteilt worden waren. Die vier Teile konnten und sollten demzufolge als voneinander unabhängige Stücke betrachtet werden. Konvitschny war immer sehr konsequent und hatte es danach deswegen immer abgelehnt, seinen Ring zu komplettieren. Und ist von dieser Ansage jetzt auch nur unter der Bedingung abgewichen, dass auch er im Weiterverfolgen dieser Grundidee von damals die vier Ringteile als Einzelstücke separat betrachtet. Deswegen wurde in Dortmund nicht mit dem Rheingold begonnen, wie sonst üblich, sondern mit der Walküre. Und das Rheingold, so als sei es eine Rückblende, zwischen Siegfried und Götterdämmerung nachgereicht. Die finale Götterdämmerung vorletzte Woche nach eben 25 Jahren wurde unverändert wieder aufgenommen und angefügt an die neuen Teile. Denn Konvitschny ist ein Freund der brechtischen Idee einer Modellinszenierung. Er wollte nichts ändern. Sehr brechtisch, wie man am kommenden Sonntag letztmalig nachprüfen kann, war und ist diese Götterdämmerung tatsächlich. Man staunt auf einer Bretterbude, halb Nudelbrett, halb faustisches Vorspiel auf dem Theater, spielt das ganze Stück. Zum Schlussgesang tritt Brünnhilde aus der Handlung heraus und aus der eigenen Rolle sozusagen, schickt den toten Siegfried und Gunther von der Bühne runter, als wollte sie sagen, geht mal schön voraus, ich bringe die Sache hier allein zum Schluss. Großartig, wie gut Dortmund diesen Ring besetzen kann, mit Stefanie Müther als Brünnhilde, die auch schon in Berlin Isolde gesungen hat, und mit Daniel Frank, der am Ende wie ein weniger spitznasiger Wolfgang Windgassen klingt, und mit Joachim Golz als vielleicht meist beklatschtem Gunther aller Zeiten. Am Samstag, Reste, habe ich ja gesagt, gibt es noch einmal Konvitschnys neues Rheingold mit Alberich als Angelfreund und Pershings als Goldschatz. Und am Sonntag besagte Götterdämmerung, Last Orders, please.
Oh,
Schluss. Vom Schluss des Rings des Nibelungen von Richard Wagner. Birgit Nilsson als Götter der Muspenhilde, Josef Greindl ganz kurz als Hagen, live 1967 bei den Bayreuther Festspielen, Karl Böhm am Pult. Die neue CD von Shaku Kenny Mason habe ich in einem Klassikmagazin dieser Tage eigentlich sogar recht gut besprochen. Das zweite Cellokonzert von Schostakowitsch, ebenso wie dessen Cellosonate, von Brittens Cellosonate ganz zu schweigen, das sind nicht sonderlich häufig vorgezeigte Werke. Dennoch, die Standards dieser Sendung, Sie hier, sind bekanntlich erbarmungslos hoch. Und gerade bei Kritiken kommt es leider auf den Kontext oder die Kontexte an, also auf das, was es noch so drumherum gibt und zu hören gibt. So hat zum Beispiel vom zweiten Cellokonzert von Schostakowitsch soeben auch ausgerechnet Jojo Ma eine Aufnahme veröffentlicht. Da kommt der ehemals lockige, neuerdings kurzgeschorene Shaku Kenny Mason denn doch nicht ganz gegen an. So landet er hier auf der Position der Furie des Verschwindens, kurz vor den Nachrichten. Den Nachrichten muss er weichen, da hilft gar nichts. Ein Problem seiner Aufnahme mag auch sein, dass die Symphonia of London unter John Wilson eine weitaus zu harmlose Truppe ist. Das einzige Lob, das ich noch aussprechen kann, besteht darin, dass der Ausschnitt etwas länger gewählt ist. Erschienen und dort auch nicht weiter störend im Katalog der Decca.
Wir waren unglaublich ineinander verliebt. Wir haben viel gelacht.
Die Dokumentale schöpft aus dem Leben.
I'm Duncan. I'm a documentary filmmaker.
Echte Geschichten werden zum Festival.
How would you get to the creative paradise?
Einem Festival aus Dokumentarfilm, Virtual Reality, Podcast, Sachbuch und öffentlichem Dialog.
What was your motivation to do this film?
Die Dokumentale ist selbst höchst lebendig. Sie schwärmt aus in die ganze Stadt. In Kinos, Kulturstätten und an offene Orte.
So why should you care about what happens in the Philippines?
11 Tage Gegenwart aus verschiedenen Perspektiven.
They've known this for 100 plus years.
11 Tage Austausch, gemeinsames Nachdenken, Lernen und Geschichten erzählen.
Manchmal müssen wir einfach sagen, okay, das, was sie erlebt haben, reicht noch nicht.
Die Dokumentale.
Und das ist eigentlich etwas, was es nicht geben sollte.
Ab 12. Juni in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
15 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Bundeskanzler Merz und Innenminister Dobrindt halten daran fest, Asylsuchen an den Grenzen zurückzuweisen. Gestern hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Fall dreier Somalier deren Zurückweisung als unzulässig erklärt. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Merz sagte auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, wir wissen, dass wir weiterhin Zurückweisungen vornehmen können. Das werde man auch tun im Rahmen des europäischen Rechts, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland zu schützen. Der Kanzler räumte ein, die Gerichtsentscheidung enge die Spielräume dabei möglicherweise etwas ein. Aber die Spielräume seien nach wie vor da. Welche Spielräume er damit konkret meint, sagte Merz nicht. Auch Innenminister Dobrindt stellte klar, wir glauben, dass wir im Recht sind. Zurückweisungen auch von Asylsuchenden finden weiterhin statt. Dobrindt sprach von einer Einzelfallentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Er sieht keine Signalwirkung auf die Asylpolitik der Bundesregierung.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Bundesinnenminister Dobrindt machte dafür auch die zunehmenden Hackerattacken aus Russland verantwortlich. Bei der Vorstellung des Lageberichts für 2024 sagte der CSU-Politiker, allein die wirtschaftlichen Schäden hätten sich auf fast 180 Milliarden Euro belaufen. Zwar habe es auch größere Ermittlungserfolge gegeben, aber gerade die künstliche Intelligenz biete Angreifern immer mehr Möglichkeiten. Bei den meisten Cyberangriffen werden Computer von Angreifern verschlüsselt und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben. Mit anderen Attacken wird dem Bericht zufolge die öffentliche Verwaltung lahmgelegt. Bundesfinanzminister Klingbeil hat gefordert, stärker gegen Finanzkriminalität und Schwarzarbeit vorzugehen. Der Rechtsstaat müsse in diesen Fällen hart durchgreifen, sagte Klingbeil in Hamburg bei der Vorstellung der Zolljahresbilanz 2024. Dietrich Lehmann.
Knapp 800 Millionen Euro an Schaden durch Schwarzarbeit hat der Zoll bundesweit im vergangenen Jahr aufgedeckt. Ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Aber die Dunkelziffer an illegaler Beschäftigung dürfte deutlich höher sein. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will nun härter dagegen vorgehen. In Zukunft sollen Sozialträger, Finanzämter und Sicherheitsbehörden Daten vollständig abgleichen können, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und